Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Microsoft Enterprise Agreements sind in vielen Unternehmen gängige Volumen-Lizenzverträge. Jetzt hat Microsoft die Regeln geändert. Mit der Folge, dass nicht mehr alle Unternehmen, die ein solches Agreement nutzen, es auch in Zukunft weiterführen oder verlängern können. Holger Hoheisel spricht mit Wolfgang Schlegelmilch über die aktuellen Veränderungen, die Auswirkungen auf Unternehmen sowie über die Chancen und Risiken, die sich daraus ergeben. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Das ist der Podcast rund um die Themen Lizenzen verstehen, Lizenzen beschaffen und Lizenzen managen. Mein Name ist Holger Hoheisel. In der heutigen Folge geht es mal wieder um das Thema Microsoft. Hatten wir ja lange nicht mehr in der Lizenzlage gehabt. Und speziell geht es heute um das Thema Enterprise Agreement. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass das Enterprise Agreement so der Inbegriff des Volumen-Lizenzvertrags ist. Und ich habe es jetzt nicht ausgewertet, aber ich gehe mal davon aus, dass der Volumen-Lizenzvertrag ist, der weltweit am meisten zum Einsatz gekommen ist. Doch auch selbst so ein Urgestein der Softwarelizenzierung und der Softwarebeschaffung unterliegt natürlich Änderungen. Und genau darum geht es heute, um die aktuellen Änderungen im Enterprise Agreement und um deren Auswirkung auf Unternehmen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Wolfgang Schlegelmilch. Wolfgang ist SAM Consultant bei CCP und absoluter Microsoft Lizenzexperte. Herzlich willkommen, Wolli. Schön, dass du mal wieder in der Lizenzlage dabei bist.
Ja, Holger, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, mal wieder hier zu sein seit langem. Ich glaube, das letzte Mal war es zu den Schriftarten. Das ist auch ein spannendes Thema, aber den meisten brennt aktuell Microsoft unter den Fingern.
Wolli, fangen wir doch mal an, um so ein allgemeines Verständnis nochmal zu bekommen für auch die Bedeutung des Enterprise Agreements. So, was denn aus deiner Sicht, was war denn so die Motivation von Microsoft, das Enterprise Agreement damals einzuführen?
Es waren, würde ich sagen, hauptsächlich die Anforderungen der Kunden, die Ende der 90er Jahre gesagt haben, sie hätten gern, da gab es ja nur ein paar rudimentäre Verträge, sie hätten gern einen großen Vertrag, über den sie vereinfacht, zentralisiert und standardisiert Software beziehen können. Wenn sie größere Mengen annehmen, hätten sie gerne Volumenrabatte. Dann hätten sie auch gerne Budgetkontrolle, dass sie sagen, nicht nur im einen Jahr möchte ich wissen, sondern ich möchte vielleicht für die nächsten Jahre wissen, welche Kosten da auf mich zukommen. Und würde vielleicht auch selbst als Unternehmen sagen, ja, wir wollen vielleicht gewisse Sachen auch standardisieren, produktseitig. Und vielleicht kriegen wir da hier auch noch einen Rabatt, wenn wir schon, dann haben beide Seiten was davon.
Ja, und der Erfolg gibt ja Microsoft recht. Also nicht umsonst hat sich Microsoft ja eine Monopolerstellung erarbeitet. Das liegt sicherlich an den Produkten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass gerade im Unternehmensumfeld auch das Enterprise Agreement da einen wesentlichen Beitrag zugeleistet hat.
Ja, definitiv. Hat definitiv einen großen Beitrag geleistet. Viele Unternehmen haben sich ja, oder andere Hersteller, haben sich ja davon dann so ein bisschen was abgeguckt. Microsoft ist ja in vielen Dingen so ein bisschen der Vorreiter, was Verträge angeht, was Lizenzmetriken angeht und so weiter. Dann guckt man, was macht Microsoft so, übernimmt das entweder 1:1 oder sagt, ja, das passt einigermaßen, wir nehmen das so und passen es so ein bisschen an für unsere Bedürfnisse. Ja, Vorreiter.
Du hast es gesagt, Anfang der 90er Jahre, das ist natürlich schon eine Weile her. So, das scheint ja jetzt, als wäre das Enterprise Agreement so ein bisschen in die Jahre gekommen. So, warum wird denn aus deiner Sicht das Enterprise Agreement den aktuellen Anforderungen nicht mehr so gerecht?
Also Microsoft hat ja über die Jahre, das war jetzt Ende der 90er, schon eine lange Zeit, also Microsoft hat ja über die Jahre gesagt, wir passen da schon einiges an. Technologisch hat sich viel getan, kaufmännisch, produktseitig hat sich viel getan, dann hat sich schon Microsoft viel angepasst an diesem Vertrag. Aber der Vertrag ist trotzdem relativ starr und bestimmte Sachen lassen sich einfach nicht anpassen. Beispielsweise, der Vertrag ist eigentlich für eine On-Premise-Welt gedacht. Da gab es noch gar keine Subscriptions und Cloud und so weiter. Das passt eigentlich gar nicht. Das andere ist, was viele Kunden auch bemängelt haben, diese komplexe Vertragsstruktur. Ich habe oben einen Rahmenvertrag im EA, habe drunter noch einen Rahmenvertrag, habe dann diese sogenannten Enrollments, die immer 3 Jahre laufen, habe dazu noch irgendwelche Preislisten, dann noch Amendments, also diese Ergänzung zum Vertrag, wollen die Kunden mittlerweile gar nicht mehr. Und das andere ist ja, damals hat man den Vertrag und jetzt immer noch manuell unterschrieben, das wollen die Kunden mittlerweile auch nicht mehr, das sollte digital unterschrieben werden.
Das andere, aber das lässt sich ja lösen, oder? Man kann ja ein Dokument digital unterschreiben machen.
Wenn es nur das wäre, dann wäre es ganz gut. Ein anderes Problem ist die Geschichte, viele Kunden haben ja heutzutage vielleicht auch mehrere Tenants, das sind ja diese Kundenkonten in der Cloud, die lassen sich mit dem EA überhaupt, oder Microsoft hat sich da ein bisschen angepasst, aber wirklich schön lassen sie mehrere Tenants wirklich nicht verwalten. Dann, ich beziehe heutzutage nicht mehr Software nur von einem, vielleicht von mehreren, vielleicht von einem Systemintegrator. Gewisse Sachen lade ich mir selbst runter, gehe ich in den Shop von Microsoft. Bei anderen Sachen habe ich einen Partner, habe ja jedes Mal einen einzelnen Vertrag. Da sagt der Kunde auch, es wäre schön, wenn wir hier einen Vertrag für diese ganzen Vertriebswege hätten. Invoicing zum Beispiel ist dann auch ein Thema. Ich habe im Microsoft im Enterprise Agreement einen Vertrag, der von einer Stelle rechnungsseitig bedient werden soll. Ich habe aber heute Konstellationen, wo bestimmte Abteilungen, bestimmte Teams für bestimmte Sachen verantwortlich sind und da auch bezahlen wollen. Geht beispielsweise auch nicht. Auch in so einer agilen Welt, wo man sagt, ich habe jetzt hier mal ein Projekt und ich muss mal Lizenzen hoch, muss sie aber dann auch wieder runterfahren. Beispielsweise geht nicht auch mit festen Lizenzzahlen, die man dann hat. Ich muss ja für 3 Jahre planen und das kann ich ja in der heutigen Zeit teilweise gar nicht mehr, weil ich dann Lizenzen hoch und runter fahren muss.
Ja, jetzt ist vermutlich aber der Druck, der auf Microsoft entstanden ist, hier Veränderungen durchzuführen, ist wahrscheinlich jetzt kein Beweis für die Macht des Konsumenten hier der Unternehmen, sondern ich kann mir dann eher vorstellen, dass Microsoft befürchtet, dass sie an Marktanteilen verliert, wenn sie hier nicht mehr Flexibilität reinbringen.
Genau, so wird es halt verkauft, aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch, es ist eine Aktiengesellschaft, es geht um kurzfristigen Erfolg, es geht um regelmäßige Cashflows, die irgendwie reinkommen, und da passt natürlich diese Lizenz plus Wartungsgeschichte nicht mehr so gut ins System. Das heißt, es soll alles in Richtung Subscription gehen und im Hintergrund werden natürlich dann auch die Vertragsstrukturen dann dazu angepasst. Also beides eigentlich. Microsoft kommt den Kunden in gewissen Dingen entgegen, aber hat auch einen großen Nutzen dann von diesen Dingen.
Ja, das sind so die Rahmenbedingungen. Und was sind denn aus deiner Sicht, was ist denn jetzt die Strategie? Wie geht denn jetzt Microsoft mit diesen veränderten Rahmenbedingungen, mit den veränderten Anforderungen der Kunden denn um?
Die Vision von Microsoft ist ganz klar. Ich habe es ja gerade schon erwähnt mit diesen verschiedenen Betriebswegen, die Kunden haben. Microsoft sagt klar, wir haben die Vision, wir wollen nur noch einen Vertrag haben. Das ist dann dieses Microsoft Customer Agreement nennt sich das, und darunter gibt es grob gesagt 3 verschiedene Vertriebswege. Das eine ist, ich suche mir einen Partner, mit dem ich zusammen die Lizenzbeschaffung mache oder der das für mich übernimmt und mich auch berät. Ich kann mir einen Microsoft Vertriebler holen oder ich sage, ich gehe in die Online-Shops von Microsoft und kümmere mich selbst quasi um meine Lizenzen. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass man sagt, okay, ich hatte einen Vertrag für 3 Jahre abgeschlossen, aber was ist, wenn sich in diesen 3 Jahren großartig was ändert? Nach einem Jahr habe ich den Bedarf, ich muss irgendein neues Produkt einführen bei mir und am besten standardisiert fürs ganze Unternehmen. Das lässt ja dieser Vertrag nicht zu. Denn dieser neue Vertrag, da kann ich jederzeit Lizenzen aufnehmen. Da wird der Vertrag dann einfach angepasst, ergänzt, und die Lizenzbedingungen, die es dazu gibt, werden automatisch referenziert.
Aber nur fürs Verständnis, du hast jetzt bei deiner Beschreibung kein einziges Mal den Begriff Enterprise Agreement genommen. Heißt jetzt neuer Vertrag, dass das Thema Enterprise Agreement jetzt komplett wegfallen wird zukünftig?
Die Antwort ist jein.
Ja, du bist ja Berater, das habe ich nicht anders erwartet.
Die Antwort ist jein. Also Microsoft hat sich geäußert Anfang des Jahres. Der ein oder andere wird es vielleicht schon mitbekommen haben. Da sind dann einige Ideen durchs Netz gegeistert und es ist nicht so ganz klar gewesen, was es jetzt bedeutet. Aus meiner Sicht und mit dem, was Microsoft angekündigt hat, ist es so, für Kunden unter 3000 Mitarbeitern wird es kein Enterprise Agreement mehr geben. Die werden dieses Jahr keins mehr angeboten bekommen. Das heißt, wenn ein Kunde jetzt dieses Jahr einen Vertrag verlängern möchte und er hat unter 3000 Mitarbeiter, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er da kein Angebot bekommt. Der Aufschrei war dann groß und dann hat Microsoft gesagt, okay, wir machen noch so eine Übergangsregelung. Wir sagen noch, wenn ihr unter 3000 seid, aber ihr habt mit einem Partner gemacht, dann sieht die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man es doch noch einmal verlängern könnte. Wenn man es direkt mit Microsoft den Vertrag gemacht hat, dann sieht es relativ schlecht aus.
Wie ist denn der Begriff, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber wie ist denn der Begriff Mitarbeiter definiert? Sind es wirklich die Anzahl der Köpfe im Unternehmen oder sind es die Anzahl der User? Also beim produzierenden Unternehmen ist ja Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter nicht gleichzeitig User. Da hat man ja deutlich weniger User im Zweifel als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter.
Ja, das sind dann die mit einem IT-Zugang. Also okay, jemand, der an der Maschine arbeitet, überhaupt keinen Kontakt mit Computern in der Richtung irgendwie hat, vielleicht noch eine Maschinensteuerung maximal, der ist davon nicht betroffen.
Okay, ja. Also nur für die Größenordnung, für dass man sich dann als für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie sich dann auch richtig eingruppieren können.
Genau.
Aber wenn ich jetzt in diese Kategorie falle und jetzt nach Alternativen suche, was mache ich dann jetzt? Also welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn mir kein Enterprise Agreement mehr zur Verfügung steht?
Zwei Vertragsarten, die Microsoft jetzt hier nennt, die Alternativen sind. Das eine ist, das kennt wahrscheinlich der ein oder andere schon, das ist dieser CSP. Das ist ein reiner Cloud-Vertrag, mit dem man aber auch On-Premise-Lizenzen, also dauerhaft Perpetual-Lizenzen, zwar ohne Wartung kaufen kann. Das ist die eine Alternative, das ist eher für kleinere Unternehmen. Und die andere Variante, die ist noch relativ neu, die heißt Microsoft Customer Agreement für Enterprise, eher für große Unternehmen. Da geht aber der Vertrag direkt mit Microsoft.
Was bedeutet denn eher groß und eher klein?
So ab 1000 würde ich sagen, aber kommt immer dann auch auf den Einzelfall wirklich an. Und natürlich auch, welche Strategie man hat. Wenn man sagt, okay, ich würde gern vieles direkt mit Microsoft klären, dann sollte man eher in diesem Customer Agreement für Enterprise gehen. Wenn man sagt, nee, ich hab einen guten CSP-Partner gefunden, der muss mir ja zukünftig auch den Support liefern, mit dem würde ich gern ein bisschen intensiver zusammenarbeiten, der soll mir dann auch die Lizenzen beschaffen. Ich will das nicht direkt mit Microsoft machen.
Ja, jetzt haben wir ja doch große, zum Teil sehr große Unternehmen, die über uns CSP-Lizenzen beschaffen. Das heißt, man hat natürlich so eine Größenorientierung für die grundsätzliche Auswahl der Vertragsform. Aber jetzt auch CSP scheint ja dann doch auch Vorteile zu haben, auch für Unternehmen, die jetzt mehr als 1000 User haben. Vielleicht kannst du mal so diese beiden Varianten so ein bisschen gegenüberstellen. Also was ist denn der Vorteil von CSP?
Also CSP ist halt der Vorteil, ich kann wirklich mit einer Lizenz irgendwie starten und also bin deutlich flexibel, kann die Mengen nach oben und nach unten fahren. Ich kann ja monatlich oder jährlich Lizenzen, Laufzeiten mir kaufen und dann auch bezahlen im MCAE, also in diesem Customer Agreement for Enterprise. Das bewegt sich schon so eher in Richtung Enterprise Agreement mit längeren Laufzeiten, nicht ganz so flexibel wie der CSP. Und also Flexibilität ist eine große Sache, ja.
Ja, das war ja immer oder ist ja nach wie vor so eine Herausforderung zum Teil beim Enterprise Agreement, diese Anforderung der Standardisierung. Das heißt, dass bestimmte Themen ja sehr breitflächig dann ausgerollt werden müssen. Das habe ich dann bei den beiden Varianten MCAE und CSP nicht, richtig?
Nee, habe ich bei beiden nicht. Da bin ich total flexibel und wie gesagt, aber in verschiedener Hinsicht dann flexibel. Ne? Also ich muss keine Mindestmengen abnehmen, ich muss nicht standardisieren. Bin flexibler, was die Verwaltung, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, dieser Tenants, die kann ich flexibler verwalten. Anderer Vorteil ist natürlich, es gibt Es gibt die Möglichkeit, auch günstiger Lizenzen wie über den EA zu bekommen, beispielsweise Copilot oder Dynamics. Ist aktuell CSP günstiger als im EA, gibt aber dann auch wieder andere Produkte, die es im EA gibt und im CSP und im anderen in dem MCAI noch nicht. Aber da tut sich relativ viel aktuell. Das heißt beispielsweise diese Enterprise Mobility and Security Suite, die gab es erst gar nicht in diesen zwei Vertragsarten, die ist jetzt schon eingeschränkt verfügbar. Also da tut sich extremst viel, dass Microsoft diese Probleme dann irgendwie auch angeht. Gibt ja auch noch andere Probleme, dass man sagt, okay, in diesen MCAE, der wurde am Anfang nur in Dollar terminiert. Das heißt, ich hatte hier noch ein Währungsrisiko. Das hat man jetzt aber auch wieder, das hat man jetzt auch schon beseitigt. Das heißt, wenn ich jetzt ein deutsches Unternehmen bin und würde gerne in diesen MCAE gehen, werde ich wirklich in Euro verrechnet.
Jetzt ist ja das Enterprise Agreement nicht umsonst so erfolgreich geworden. Das heißt, es hat ja durchaus Vorteile. Wären MCAE und CSP schon immer gleichwertig gewesen, dann wäre ja das Enterprise Agreement nicht so erfolgreich geworden. Was werden denn die Kunden am meisten vermissen, wenn sie kein Enterprise Agreement mehr nutzen können?
Ja, also gibt es ein paar Aspekte. Das eine war der Preisschutz. Das hat sich aber jetzt auch geändert in den letzten Wochen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt für 3 Jahre feste, planbare Preise. Da hat aber Microsoft jetzt auch schon nachgezogen jüngst. Das heißt, ich kriege jetzt auch schon MCAE-Lizenzen mit 3 Jahren Preisgarantie. Da hat sich schon ein bisschen was getan. Das andere ist diese Koterminierung, dass man sagt, okay, ich habe jetzt für alle Lizenzen, die in diesem Vertrag sind, einen festen Ablaufdatum und einen festen Stichtag und da überprüfe ich, ob ich und wie viel ich von den Lizenzen brauche und verlängere die in einem Turnus. Das kann ich hier natürlich nicht machen. Da muss ich mich selbst um das Fristenmanagement kümmern. Das andere ist, das Enterprise Agreement war ja so ein bisschen, ich kann selbst, also ich bin extremst flexibel mit bestimmten Lizenzbedingungen und so weiter. Und wenn irgendwas im Standard EA nicht enthalten war, kann ich so eine Art Amendment, also eine Ergänzung zum Vertrag machen. Da gibt es aktuell noch nicht so viele Amendments. Für was braucht man diese Amendments? Beispielsweise, ich will jetzt eine Verlängerungsoption für mein EA haben, dass man sagt, okay, nach den 3 Jahren habe ich noch die Option, um ein viertes oder fünftes Jahr zu verlängern. Wie sieht's mit Minderheitsbeteiligung aus? Bestimmte Geschäftseinheiten sollen dazu, obwohl ich dann weniger als 50% halte. Andere sollen nicht dazu. Das kann in solchen Ergänzungen, Amendments dann abgebildet werden. Und das gibt's aktuell noch nicht so in diesen neuen Vertragsarten. Aber da tut sich auch was.
Ja, es hat natürlich jede Veränderung bietet Risiken, auf der anderen Seite auch Chancen. Jetzt haben wir ja in der Vergangenheit beobachtet, dass neben dem Enterprise Agreement oder den Produkten, die aus dem Enterprise Agreement gekauft wurden, doch immer wieder einzelne Themen nochmal separat beschafft wurden. Und es wurde übersehen, dass durch diese Standardisierung gerade über großen Produkte, die in den Plänen enthalten sind, dass teilweise Produkte mehrfach lizenziert oder mehrfach auch gekauft wurden. Also Intunes ist da so ein beliebtes Beispiel. Mhm. Da ist das jetzt natürlich auch eine Chance zu sagen, komm, wenn wir jetzt eh wechseln müssen, dann räumen wir doch mal auf und in der Summe können wir dann vielleicht doch einiges sparen. Gerade wenn wir diese Mehrfachbeschaffungen identifizieren, mal genau auch analysieren, was nutzen wir denn? Weil das ist ja so ein bisschen das Risiko, wenn ich eine Standardisierung habe, ist mir es ja erstmal egal, wie intensiv die Nutzung ist. Ich muss es ja eh einsetzen. Und durch diese Flexibilisierung kann ich jetzt natürlich sehr viel zielgerichteter meine Lizenzen auch ausstatten.
Genau. Das heißt nicht einfach nur wechseln vom einen Vertrag. Ich versuche von dem einen Vertrag möglichst viel in den anderen Vertrag reinzubekommen, sondern das auch als Chance sehen, hier ein paar Sachen anzupassen oder zu überprüfen. Das eine, das, was du gerade gesagt hast, ist diese Mehrfachlizenzierung. Ich habe eine Suite und gleichzeitig habe ich noch ein Produkt aus dieser Suite, ich weiß gar nicht, dass die enthalten sind, lizenziere das beides. Oder jetzt ein Beispiel bei Visio. Ich habe jetzt dieses Visio Pro gekauft, das kann ich jetzt nur online dann nutzen. Und das andere ist, ich habe vielleicht einen Plan, da ist offline und online schon mit dabei. Habe ich jetzt auch wieder so eine Doppellizenzierung. oder was bestimmte Lizenzbedingungen vielleicht angeht, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt einen Windows-Server unter Wartung habe, kann ich den kostenlos in Azure nutzen. Muss dann nur die Rechenleistung bezahlen in Azure. Haben wir auch schon ein paar Kunden gehabt, die das gehabt haben. Das heißt, sie haben jetzt für Azure nochmal zusätzliche Windows-Server-Lizenzen gekauft. Also da ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich diese Geschichte mit der Mehrfachlizenzierung anzugucken, vielleicht auch einzusparen, indem man sagt, okay, dadurch, dass ich jetzt mehr Portale habe, mehr Transparenz in den Portalen, macht es vielleicht auch Sinn, nicht jetzt eine große M365E5-Lizenz mit allem, was es gibt, da zu beschaffen, sondern ich mache vielleicht bestimmte Nutzergruppen und weise diesen Nutzergruppen bestimmte Lizenzen zu. Da lässt sich definitiv sehr, sehr viel Geld sparen. Microsoft drängt natürlich die Leute immer dazu, kauft die ganz große Edition, dann müsst ihr euch keine Gedanken machen. Aus meiner Sicht lohnt aber dieser Aufwand, hier bestimmte Kategorien zu erstellen und den Nutzern dann Lizenzen zuzuweisen.
Ja, ja, und durch diese in der Vergangenheit geforderte Standardisierung fehlt wahrscheinlich diese Übersicht. Das heißt, das wäre jetzt schon erstmal ein Aufwand, dort genau zu analysieren, wie schneide ich denn idealerweise diese Nutzergruppen und wie ermittle ich denn tatsächlich auch den Nutzungsgrad? Welche Lizenzen habe ich denn tatsächlich über die Pläne? Welche Einzellizenzen habe ich? Also das wäre so eine richtig schöne Aufräumaktion.
Definitiv, definitiv. Und auch vielleicht so ein bisschen zu gucken, welche Produkte brauche ich überhaupt? Passen die denn die entsprechenden Produkte zu meiner IT-Strategie, die man gewählt hat als Unternehmen? Also da gibt es sehr viele Faktoren, die da mit reinspielen. Deswegen, wie ich nochmal wiederholt gesagt habe, nicht einfach nur gucken, was habe ich im einen Vertrag und was gibt es im anderen Vertrag. Es gibt ja auch Sachen, irgendwelche Fallstricke. Beispielsweise, dass man sagt, Teams musste ja jetzt aufgrund EU-Verordnung aus dem großen Paket mit rausgenommen werden, wird jetzt separat angeboten. Da gibt es noch bestimmte Möglichkeiten, dass man dieses Teams, das im M365 enthalten ist, noch in den neuen Vertrag mit rübernimmt. Muss auch geprüft werden. Gibt es denn bestimmte Vergünstigungen im alten Vertrag, die ich im neuen Vertrag vielleicht auch bekommen könnte? Also wie gesagt, da gibt es sehr viele Aspekte, die man da aus meiner Sicht vor der Migration berücksichtigen müsste und um dann sowohl agiler als auch unter Umständen auch kostengünstiger zu werden.
Um diese Aufräumaktion durchzuführen und dann zielgerichteter jetzt in einen neuen Vertrag reinzugehen, wie viel Zeit bleibt denn den Unternehmen dafür?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man sich jetzt schon mit diesen neuen Verträgen beschäftigen sollte. Wie gesagt, der eine Teil der Unternehmen unter 3000, die von Microsoft direkt bedient werden, die bekommen dieses Jahr gar keinen neuen Vertrag mehr. Und meine Vermutung ist, dass entweder diese Zahl 3000 steigt in den nächsten Jahren oder dann komplett wegfällt, oder man sagt, auch die über Partner beschafft werden, bekommen keine mehr. Also aus meiner Sicht müsste man sich jetzt wirklich schon damit auseinandersetzen. Es kann auch sein, dass es jetzt schon Sinn machen könnte, in den anderen Vertrag rüberzugehen. Es kommt natürlich darauf an, nutze ich sehr viele Cloud-Services jetzt schon? Könnte es unter Umständen schon wirklich interessant sein, jetzt schon zu wechseln? Bin ich noch sehr verhaftet in der On-Premise-Welt? Muss man das dann im Einzelfall wirklich prüfen, ob es jetzt schon Sinn machen könnte. Auf jeden Fall jetzt schon damit befassen, ist mein Ratschlag.
Jetzt schon damit befassen, mal eine erste Analyse fahren, wo stehe ich denn überhaupt, sich mit den neuen Vertragsbedingungen auseinanderzusetzen, was sind denn die neuen Zielvorgaben, um dann genau zu gucken, wie kann ich mich denn am besten positionieren, zum einen mit den Verträgen, zum anderen die Strategien so miteinander abzugleichen, die Nutzungsstrategien und die Beschaffungsstrategien.
Genau, und Microsoft möchte die Kunden ja in diese Richtung drängen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Probleme identifiziert habe, es gibt was im alten Vertrag, das gibt es aber im neuen nicht, hilft es ja auch bei der Verhandlung dann mit Microsoft, dass die sagen, okay, da müssen sie mir aber an anderen Punkten entgegenkommen, wenn ich an einer Stelle jetzt ein bisschen mehr bezahlen muss.
Ja, jetzt bekommen wir ja zunehmend mit, dass nicht alle Unternehmen tatsächlich so glücklich sind, wenn sie direkt mit Herstellern arbeiten müssen. Zum einen, weil oftmals dort der Support, die Unterstützung gar nicht so ideal ist und letztendlich auch die Unternehmen dazu gedrängt werden, doch sehr viel dann selbst zu tun in den Portalen und alles drumherum. Das heißt, auch dort, wo die Hersteller die Unternehmen eigentlich drängen, direkt mit denen zu arbeiten, hatte ich jetzt gerade die Woche wieder ein Gespräch, wünschen sich oftmals die Kunden zu sagen, ich möchte das doch lieber über meinen etablierten Partner tun. Ist das denn dann auch bei den größeren Unternehmen möglich oder habe ich diese Wahl nur bei CSP?
Im CSP ist die Idee ja eigentlich, dass der Partner näher an den Kunden kommt, nicht nur wie früher nur in Anführungszeichen Lizenzen zur Verfügung stellt, sondern auch Support leistet, bei der Migration hilft und so weiter. Im MCAE-Vertrag ist der Vertragspartner Microsoft und Microsoft liefert tatsächlich dann die Lizenzen und der Partner ist eigentlich nur Consultant, würde ich jetzt mal sagen, für viele Dinge. Das heißt, wenn jetzt der Kunde nicht unbedingt direkt, und dafür gibt es auch gute Gründe, mit Microsoft immer verhandeln möchte, vielleicht auch mit demjenigen, der einem die Lizenzen zur Verfügung stellt, mit dem auch gewisse Szenarien vorher durchzusprechen, der vielleicht den Kunden auch schon kennt, der vielleicht auch bei Support-Anfragen schon genau weiß, was zu tun ist, weil er denn die Infrastruktur kennt. Der ist dann auch, wenn er vielleicht ein größeres Unternehmen ist, vielleicht dann auch besser wirklich auch beim CSP aufgehoben.
Ja, wir haben ja jetzt auch schon gewisse Hybrid-Fälle, wo neben dem Enterprise Agreement, neben der Standardisierung dann CSP zum Beispiel über uns beschafft wird, wo es dann zusätzlich um andere Produkte geht, die halt in dieser Standardisierung ja nicht drin sind, dass wir zukünftig vermutlich genauso weiterhin bestehen bleiben.
Diese Hybrid, ja, wenn es noch eine Verlängerung gibt seitens Microsoft für diese Kunden, dann ja, dann kann es ja sein, dass man nochmal 3 Jahre gewinnt, je nachdem. Kann aber auch sein, dass man wirklich da kein neues Vertragsangebot mehr bekommt. Dann bleiben eigentlich nur diese beiden Varianten dann übrig.
Ja, ich war jetzt gedanklich bei den großen Unternehmen gewesen, die über die 3000 User hinausgehen. Für ja. Die ändert sich ja letztendlich nichts. Und gerade in diesem Segment haben wir ja oftmals diese Hybrid-Verträge, ja. Dass eine Kombination von beidem dort genutzt wird.
Ja, also diese Ankündigung von Microsoft kam Ende letzten Jahres relativ überraschend. Ich würde es nicht wundern, wenn es Anfang nächsten Jahres dann die nächste Überraschung gibt. Also für dieses Jahr kann man schon sagen, wenn jetzt hier eine Verlängerung ansteht, dann ist es unproblematisch. Auch wenn jetzt jemand weniger als 3000 Mitarbeiter hat und das ist auch noch eine Sonderregelung aktuell oder eine Übergangsregelung und man befindet sich schon in der Verlängerung, ist schon im Prozess, hat letztes Jahr angefangen oder Anfang dieses Jahres angefangen, dann sagt Microsoft, okay, jetzt können wir auch noch eine Verlängerung machen. Aber bei allen, die es jetzt den Rest des Jahres noch anstehen sollte, die kriegen keine Verlängerung mehr.
Ja, aber ich glaube, Leute, die in der IT-Beschaffung, im IT-Einkauf arbeiten, viel mit Softwarelizenzen zu tun haben, die sind es gewohnt, mit Überraschungen umzugehen. Man muss halt nur die richtigen Strategien dann entwickeln, wie man damit umgeht.
Genau, und vorbereitet sein auf jeden Fall. Also wenn man relativ spät dran ist vielleicht mit seinem Vertrag und kriegt dann auf einmal einen anderen Vertrag vorgesetzt mit ganz anderen Bedingungen und muss diese ganzen Komponenten, die ich vorher erwähnt habe, welche Produkte gibt es jetzt, wie ist meine Strategie, wo wollen wir denn überhaupt hin? Wenn man das relativ spät machen würde, glaube ich, wird es irgendwie problematisch und eher zu eigenen Ungunsten.
Ja, wer jetzt ein bisschen unruhig geworden ist von unseren Zuhörerinnen, Zuhörern. Hier der Hinweis, wir können euch hier auch gerne an die Hand nehmen, sowohl was natürlich die Analyse der Ist-Situation betrifft, was die Bewertung der Vertragssituation betrifft und auch zu bewerten, was ist denn zukünftig die ideale Vertragsform und vor allem auch die ideale Nutzungs- und Beschaffungsstrategie. Also wenn ihr hier Unterstützung braucht, meldet euch, aber die meisten wissen das ja wahrscheinlich sowieso schon. Und an dieser Stelle sage ich auch immer gerne, meldet euch sowieso bei uns, wenn es rund um die Themen der Lizenzlage geht. Gebt uns Feedback, gebt uns Themen, sagt, wo wir besser werden können, sagt uns vielleicht auch, was gut läuft. wenn ihr uns ein bisschen pushen wollt, gebt uns ein Like, abonniert die Lizenzlage. Jeder User freut uns natürlich. Und wenn ihr uns direkt was schreiben wollt, ihr erreicht uns unter lizenzlage@ccpsoft.de. Wolli, wie zu jedem Ende unserer Folge frage ich immer meine Gäste nach so ein Tipps. So, was rätst du als Experte den Unternehmen jetzt rund um das Thema Microsoft, Microsoft-Verträge, Enterprise Agreement, wenn ich vielleicht so auf der Kippe stehe, gehöre ich noch dazu, gehöre ich nicht dazu? Was ist ein Tipp, den du vielleicht jetzt im Gespräch noch nicht genannt hast?
Noch nicht genannt hatte. Ich glaube, das hast du gesagt. Also ich würde auf jeden Fall mir einen Partner suchen und würde mit dem die Situation besprechen und würde zumindest dem die Situation vorstellen. Ob das jetzt ob daraus jetzt eine große Analyse wird oder eher so eine kleinere, kompaktere Analyse, sei mal dahingestellt. Aber ich muss wissen, wo stehe ich und in welche Richtung möchte ich denn gehen. Und dann kann man entscheiden, okay, die eine Vertragsform bleibt bitte auf eurem, schaut, dass ihr noch im Enterprise Agreement bleibt, wenn es die Möglichkeit gibt, oder schaut, dass ihr sofort in ein anderes Vertragskonstrukt wechselt. Oder die Expertise selbst im Haus, das auch schon gesehen, dass es da sehr viele Produkt- oder Herstellerverantwortliche im Unternehmen gibt, die entweder sich schon damit befasst haben oder sich jetzt damit befassen werden. Aber dieses Thema sollte definitiv ein bisschen hochgeschoben werden im Unternehmen.
Auf alle Fälle keine Ad-hoc-Schnellschüsse machen, erst analysieren, erst bewerten und dann reagieren und gucken, was ist die beste Lösung für mich, weil jetzt panikartig einfach den Enterprise-Agreement zu verlängern, nur damit ich nochmal verlängert habe und dadurch vielleicht auch Chancen jetzt schon für die nächsten Jahre zu verpassen, ist wahrscheinlich auch nicht so sinnvoll.
Genau, und es tut sich auch noch sehr, sehr viel. Deswegen Transparenz schaffen, das, was ich so ein bisschen alles so erwähnt habe. Was sind so Probleme, wenn ich jetzt wechseln würde? Was passiert in den nächsten Monaten? Werden die Probleme vielleicht angegangen? Es gibt irgendein Produkt noch nicht im CSP. Dann gibt es immer wieder Ankündigungen, okay, dieses Produkt ist jetzt irgendwie auch verfügbar. Dann kann man ja wirklich abhaken und sagen, okay, dieser Stolperstein ist jetzt auch ausgeräumt. Aber einfach so laufen lassen und sich dann von Vortragsfolien von Microsoft dann beschallen lassen. Das ist in dem Fall zu wenig.
Also so nach deiner Einschätzung ist jetzt noch bei Microsoft eine Menge Dynamik drin und da kann es noch die ein oder andere Anpassung jetzt in den nächsten Wochen und Monaten geben.
Definitiv, definitiv.
Ja, Wolli, herzlichen Dank für die Einblicke in die Vertragssituation, in die Vertragsentwicklung bei Microsoft. Ich denke, du hast einige interessante Impulse gegeben. War schön, dass du mal wieder dabei warst.
Sehr gerne, Holger.
Mir bleibt dann nur noch, mich von dir, Wolli, und von unseren Zuhörerinnen, Zuhörern zu verabschieden. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag und es würde mich auch wieder freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder bei der Lizenzlage dabei seid. Viele Grüße aus Marburg und tschüss zusammen.
Tschüss.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Lizenzlage. Die wichtigsten Infos aus dieser Folge bekommt ihr jetzt noch in einer kleinen Zusammenfassung. Enterprise Agreements werden zukünftig für Unternehmen mit weniger als 3000 Usern nicht mehr zur Verfügung stehen. Alternative Vertragsformen sind CSP und MCAE. Vor einem Wechsel in einen anderen Vertrag sollte die Lizenzsituation und die derzeitige Nutzung der Software im Unternehmen analysiert werden. Nach einer Analyse können zielgerichtete Nutzergruppen geschaffen werden, denen dann unterschiedliche Microsoft-Lizenzpakete zugeordnet werden. Die Veränderung der Vertragslandschaft kann für Unternehmen auch eine Chance bedeuten, die Lizenzkosten deutlich zu senken. Es empfiehlt sich, einen erfahrenen Lizenzpartner zur Rate zu ziehen, der bei der Analyse und Bewertung unterstützt.
Lizenzlage. Der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.